Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
ein Journalist, der schon einige spannende Stationen verbuchen kann, unter anderem Chefredakteur der Rheinischen Post, seit bald 5 Jahren Chefredakteur und Co-Geschäftsführer von Gabor Steingart bei The Pioneer, ein Medienunternehmen mit verschiedenen Podcasts und Newslettern, auf die man gerade auch im politischen Berlin sehr aufmerksam schaut, das Morning Briefing zum Beispiel, und heute zum ersten Mal bei uns, Michael Bröker, herzlich willkommen.
Schönen guten Morgen, Herr Frenzel.
Wir schauen auf die Themen des Tages und ich erwähne es jetzt mal kurz und ich erwähne es auch nur, weil Michael Bröker offenbar seine kleine Freude dran hat. Heute Mitternacht ist Harrys Buch erschienen, Spare, Reserve. Welche Informationen, die die Welt nicht braucht, hat Sie besonders gefreut?
Ja, ich muss sagen, alle Informationen, die da drin stehen, braucht die Welt aus meiner Sicht nicht. Aber wenn selbst der Spiegel dazu eine Titelgeschichte macht und 150 Millionen Euro ausgegeben werden, damit einer auspackt über Peinlichkeiten im Familienalltag, nur eben mit einer Krone obendrauf, dann mag das Menschen interessieren, mich jedenfalls echt wenig.
Okay, ich habe für mich festgestellt, also da bin ich boulevardmäßig so ganz niedrigschwellig unterwegs. Am spannendsten fand ich diese Geschichte, diese Wiese offenbar hinter dem Pub und die ältere Dame und das Ende der Jungfräulichkeit des Harry. Aber gut, wir lassen es an dieser Stelle. Sprechen gleich über einige große Termine heute. Und es gibt auch ein kleines böses Wort, das Unwort des Jahres, Klimaterroristen. Zu Gast heute bei mir der Chefredakteur der Medienplattform The Pioneer, Michael Bröker. Und wir haben ein Unwort des Jahres, Klimaterroristen. Gute Wahl?
Wahnsinn. Also das letzte komische Unwort kam ja auch schon von irgendeinem Blog mit Freiheit, wo ich mich auch frage, wer definiert das und wer wählt das aus? Klimaterrorismus, da sind wir noch lange nicht, würde ich mal sagen. Also was soll das sein? Die Klimakleber sind es nicht. Auch in Lützerath sind wir noch nicht bei einer Klima-RAF, auch wenn sie Alexander Dobrindt schon sieht. Ja, vielleicht ist das oftmals die Vorstufe von etwas, was da kommen könnte. Und dann muss ich sagen, ja, auch die radikalisieren sich dort.
Mhm. Wobei die das auswählen, das sind Sprachwissenschaftlerinnen, Sprachenwissenschaftler, die nennen sich die sprachkritische Aktion. Also die wählen ganz bewusst ein Wort aus, um eben deutlich zu machen, komplett übertrieben. Mhm. Also insofern ganz in ihrem Sinne. Aber ich meine, das ist jetzt natürlich ein terminlicher Zufall, aber es passt natürlich eben auch bestens zu Lützerath. Also die da jetzt vor Ort sind, die Räumung des Ortes, die Abbaggerung verhindern wollen für die Kohle, die werden sich freuen, dass sie eben dass dieser Begriff auch zum Unwort gewählt wurde. Aber wir haben auch heute die Meldung aus dem Bundesamt für Verfassungsschutz, wo man sich eben schon Sorgen macht um die Radikalisierung gerade dieser Proteste.
Ja, ich habe mich auch mit Interesse festgestellt, dass der Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz ausgerechnet bei der linken Tageszeitung meinte, mal eine erste Warnung auch an diese Klimaschützer zu geben. Also sicherlich gibt es dort Teile, die sich radikalisieren wollen, weil sie der Meinung sind, sonst verstehen wir es nicht. Und das große, hehre Ziel, den Planeten zu retten, rechtfertigt natürlich dann in deren Denke jede Maßnahme. Aber in Wahrheit ist es so nicht. Dort muss genauso Recht und Gesetz umgesetzt werden wie an allen anderen Orten. Und es ist halt eine grüne Wirtschaftsministerin, die diesen Beschluss in Lützerath vor Ort umgesetzt hat. Insofern weiß ich nicht, warum nicht die Grünen auch stärker dann mal in ihrer eigenen Klientel sagen, pass mal auf, Freunde, bis hierhin und nicht weiter. Zumal dort ja niemand mehr lebt. Also das sind 6, 7 Häuser da noch und das ist eher eine Symbolfrage geworden, dass man sich an einem Ort versammelt. Aber ich glaube, es ist das falsche Symbol.
Also eine Grüne war da, obwohl die heute Morgen auch im Deutschlandfunk-Interview gesagt hat, also ich bin jetzt keine grüne Parteipolitikerin, nämlich Luisa Neubauer. Ich war da nur mal auf dem Parteitag, um der Partei die Leviten zu lesen. Sie ist aber auch Mitglied und sie hat unter anderem das hier gesagt zu der Sinnhaftigkeit und warum diese Proteste stattfinden.
Es muss natürlich ein Prozess jetzt eintreten, dass eine Regierung lernt, okay, wir können uns nicht mehr so offensiv gegen die Klimaziele, gegen das Pariser Abkommen, gegen unsere eigenen Koalitionsziele stellen, weil da gibt es eine Zivilgesellschaft und die sagt, halt stopp, irgendwann muss doch mal Schluss sein mit der Zerstörung, wir brauchen Erneuerbare und zwar jetzt.
Irgendwann muss mal Schluss sein mit der Zerstörung. Das ist das starke Argument der Leute, die da demonstrieren.
Ja, aber es ist ja Wohlfall. Sie geht nach Lützerath und nimmt einen rechtlichen Beschluss auseinander, den die Grünen mitgetragen haben. Aber sie geht ja nicht zugleich gegen Robert Habeck vor, der fossile Energien weltweit jetzt gerade einkauft. Sie will nicht diskutieren über Kernenergie, die deutlich CO2-freundlicher ist. Insofern die Fridays for Future-Bewegung und auch Frau Neubauer definiert definiert aus ihrer Sicht, wogegen jetzt die Gesellschaft aufschreiten und aufbegehren soll, aber lässt andere Themen nicht zu. Insofern entweder wir reden über Klimaschutz und das, was das Verfassungsgericht zu Recht gesagt hat, dass es ein übergeordnetes Gut ist, dann müssen wir aber über alle Maßnahmen reden, die dazu führen könnten und nicht die, die Fridays for Future alleine besprechen will.
Okay, die machen jetzt mal ein Angebot, erneuerbare Energien ausbauen.
Tut ja. Er ja, macht ja Robert Habeck. Es ist ja nicht so, als wenn wir es nicht jetzt in einer grünen Regierung mit einem grünen Wirtschaftsminister ja tun. Er hat 3-4 Pakete gemacht. Es gibt natürlich auch diverse grüne Initiativen vor Ort, die dann den Ausbau der Trassen oder den Ausbau einer Windkraftanlage vielleicht auch mal mit Protesten begleiten. Also ich glaube, wir haben hier ein gesellschaftliches Problem, sicherlich. Aber der politische Ausbau wird ja jetzt vorangetrieben. Man kann immer mehr tun, kann immer mehr machen. Aber am Ausbau der Erneuerbaren liegt es doch gerade nicht.
Okay, das ist jetzt auch mal ein schönes Bild, dass Michael Bröker hier von The Pioneer sagt, der Robert Habeck bringt doch die erneuerbaren Energien voran. Und ich glaube, viele Klimaschützerinnen und Klimaschützer sagen, ja, da sind vielleicht Ansätze, aber die Ergebnisse sind nicht so richtig da. Und nochmal mit Blick auf Lützerath, was ja wahrscheinlich diese Woche geräumt wird. Klar, das Dorf, da waren mal in besten Zeiten 135 Menschen, die sind eh alle weg. Also um das Dorf geht es nicht mehr. Aber es geht um die Kohle darunter und es geht um die Frage, wenn die noch verbrannt wird, und das ist ja das Ziel, RWE, der Energiekonzern, will daraus ja Strom machen, dann können wir das mit dem 1,5-Grad-Ziel vergessen. Also das ist schon eine sehr materielle Politik, die da stattfindet, Protestpolitik.
Aber Herr Frenzel, es liegt ja nicht an den Kohleflözen, die jetzt unter dem Dorf Lützerath liegen, die werden ganz Europa weiter Kohle verbrennen. Und schauen wir mal nach Polen, dann schaffen wir alle das 1,5-Grad-Ziel nicht. Dann müssten wir über europäische Initiativen nachdenken, über CO2-Handel auf Welt- und globaler Ebene. Aber das Dorf in Lützerath ist es nicht. Übrigens sind ja auch viele andere Dörfer nicht abgebaggert worden in diesem Deal, den Robert Habeck und Mona Neubauer gemacht haben mit RWE. Insofern, und wir gehen ja runter von 2,38 auf 2,30. Es gibt einen frühzeitigen Kohleausstieg in Deutschland, nur
zumindest
in Deutschland.
Zumindest im Westen. Ja.
Zumindest, genau, im rheinischen Kohlerevier, ja, genau. Aber im Osten wollen wir 2030 auch schaffen. Und das ist Beschlusslage, das ist übrigens parteiübergreifend Konsens. Es ist ja ein CDU-Ministerpräsident, der 2030 gesagt hat, ich finde da, gerade beim Thema Kohle, gibt es eine andere Debatte, nämlich wir kaufen Kohle weltweit ein.
Auf der Suche nach guten Möglichkeiten, das Klima zu schützen mit einer vernünftigen Politik. Und ich hätte jetzt mal ein weiteres Beispiel. Heute ist ja der Mobilitätsgipfel. Der hieß früher Autogipfel, als Angela Merkel noch Bundeskanzlerin war. Interessanterweise ist aber die Einladungsliste diesmal ähnlich. Also eigentlich auch wieder fast nur Autoleute aus den Branchen entsprechend. Erste Frage an Sie. Ist das Etikettenschwindel?
Naja, es ist zumindest der Versuch, die erstmalig wieder an einen Tisch zu holen, die wirklich für einen gehörigen Maß an CO2-Verschmutzung in diesem Land zuständig sind. Und ich gebe den Machern, auch den Greenpeace-Aktivisten, völlig recht zu sagen, der Verkehrsbereich hat bisher am wenigsten geliefert. Insofern müssen wir da rangehen. Aber wie immer, wenn das Kanzleramt einlädt, dann kommen die Bosse der Bosse.
Also müsste anders sein eigentlich.
Ja, die Frage ist, ob das jetzt im ersten Termin schon stattfinden muss. Soweit wir das Kanzleramt verstehen, geht es um eine erste auch Standortbestimmung innerhalb der Autoindustrie. Wo wollt ihr denn hin und mit wem machen wir das jetzt weiter, das Thema? Es kann ja auch sein, dass da bestimmte Teilnehmer ausgeladen werden, weil die sich überhaupt gar nicht in diese Richtung bewegen wollen. Auch innerhalb der Autoindustrie gibt es ja keinen Konsens, wie Klimaschutzorientierung laufen soll. Der eine macht Elektro, der andere investiert noch schön weiter in den Verbrenner und in synthetische Öle. Und
also eigentlich nur noch Porsche, oder?
Naja, es gibt ja auch noch Zulieferer. Es gibt Zulieferer, die davon profitieren, die übrigens die Mehrzahl der Beschäftigten in der Autoindustrie in Deutschland beherbergen, die davon profitieren, dass sie eben bestimmte Zulieferermaterialien für Verbrenner bauen. Und die haben natürlich ein ernsthaftes Problem mit dem, was die EU da zum Beispiel beschlossen hat.
Ja, ich finde, das ist ja ein ganz interessantes Beispiel, weil Sie sagen, na, was ist überhaupt die Strategie? Ich würde ja schon eine ausmachen in der Automobilindustrie insgesamt in Deutschland. Wir tauschen den Antrieb aus, also statt Verbrenner wird es Elektro. Und damit wir eigentlich damit auch gut Geld verdienen, setzen wir nicht so sehr auf Kleinwagen, sondern eher auf die gehobene und höhere Klasse. Das sieht nach außen dann immer erstmal schön aus, ne? Also Elektromobilität, wunderbar. Aber, und da sind wir, glaube ich, auch schon wieder in diesem Feld, über das wir gerade gesprochen haben. Ne? Was ist Symbolpolitik, was ist Politik, die wirklich eine Veränderung bringt? Da habe ich den Eindruck, da sind wir sehr stark im Bereich der Symbolpolitik.
Ja, Sie haben recht. Und wenn ein Autohersteller in seine Zulassungsstatistiken schaut, dann weiß der ja, was verkauft wird. Und er weiß, was weltweit verkauft wird. Und warum soll VW, BMW oder Mercedes, die Großen, warum sollen die von ihrer Strategie bigger and better und damit auch Rendite stärker eigentlich abrücken? Und man sieht es ja bei den Zulassungsstatistiken für die Elektroautos. Der kleine Fiat ist da, der Tesla ist da. Da sind ganz viele kleine, interessante Elektroautos, aber nicht die großen deutschen Player vorne dran. Insofern lässt sich diese Strategie Strategie der Autohersteller nur dann verändern, wenn es politische Flankierungen gibt. Stichwort Dienstwagenprivileg, Besteuerung auch von Dienstwagen, weil eben die meisten zugelassenen Autos in dieser Klasse Dienstwagen sind. Also da kann man sicherlich politisch was tun, aber dann braucht es keine Gipfel, da braucht es einfach Entscheidungen.
Mhm. Und vor allem braucht es den berühmten politischen Willen. Genau. Das wäre nämlich jetzt meine Frage. Sie haben es auch gesagt, der Verkehrssektor muss dringend was tun. Omid Nuripur, der Grünen-Chef, hat das heute Morgen im ZDF-Morgenmagazin auch nochmal gesagt, da ist dringend was nötig. Jetzt wissen wir, die Grünen haben ja dieses Ministerium nicht bekommen und leiden seitdem. Und wie ist da Ihre Beobachtung? Also gibt es einen politischen Willen in dieser Ampelkoalition für eine Mobilitätswende?
Es gibt keinen Konsens für die Mobilitätswende in dieser Ampel. Ich glaube, das ist eindeutig. Scholz moderiert und will die Flügel beieinander halten. Die Wahrheit ist, die FDP ist in ihrer Klientel ja hundsfroh, dass sie den Verkehrsminister hat. Weil diese Klientel will die Mobilitätswende ebenso nicht, wie es Habeck, aber auch die Wissenschaftler sagen. Und Volker Wissing hat ganz andere Baustellen, als jetzt den Verkehrsbereich auf 1,5 Grad Tauglichkeit umzustellen. Da will er lieber noch ein paar andere Erfolge vorneweg haben. Und es gibt immer die große Debatte, dürfen wir das Auto überhaupt noch in diesem Land unterstützen? Brückenbau, Autobahnbau oder eben auch den Verbrenner oder nicht. Und da gibt es zwischen Volker Wissing und Robert Habeck wirklich einen Graben, einen riesigen Graben. Und wenn nicht Scholz irgendwann sagt, in welche Richtung er gehen will, dann gibt es keine einheitliche Politik in dieser Ampel bei dem Thema.
In welche Richtung müsste er diese Ampel drängen? Richtung Habeck oder Richtung
Natürlich Wissing? Tut Volker Wissing zu wenig in dem Bereich. Das muss man ehrlich auch sagen. Ich bin wirklich für Technologieoffenheit. Ich bin auch dafür, dass vielleicht ein Verbrenner CO2-frei irgendwann möglich ist und dass man sich in einem Forscherland, in einem Dichter-, Denker- und Erfinderland nicht vorneweg schon mal Technologien abschaltet. Da bin ich wirklich für. Aber klar ist, der Verkehrsbereich liefert zu wenig im Moment Klimaschutzbeitrag. Insofern muss er danach liefern.
Und dann komme ich jetzt dann doch nochmal wieder auf diese Frage der Methode, wie wir diese Ziele erreichen. Wir haben gerade schon mit Blick auf Lützerath gesprochen, diese Proteste, die da stattfinden, weil nicht nur eine junge Generation, aber vor allem eine junge Generation sieht, politisch seid ihr nicht so schnell, wie wir sein müssten. Wir haben jetzt über den Verkehrsbereich gesprochen, da gibt es heute einen interessanten weiteren Termin in Braunschweig beim Landgericht, da klagt nämlich Greenpeace gegen Volkswagen und will Volkswagen, diesen großen, den größten weltweit mit Toyota, größten Autokonzern verpflichten zu bestimmten CO2-Zielen. Ich finde das politisch interessant, weil letztendlich ist das ja der Weg über die Gerichte, was man politisch mehrheitlich nicht hinkriegt über Gerichte.
Ja, und ich finde, das ist der falsche Weg. Erstens gibt es zum Glück in diesem Land einen Rechtsstaat, der auch zivilrechtliche Leitplanken bestehen lässt. Und VW, die übrigens in Richtung Elektromobilität gehen wie kaum ein anderer, aber natürlich ein Tanker sind, der sich nicht von heute auf morgen komplett grün machen kann, aber auf dem Weg dahin ist, ist aus meiner Sicht das falsche Ziel. Kaum ein relevanter Jurist hält diese Klage übrigens für aussichtsreich. Insofern lasst uns doch auf Anreize konzentrieren in diesem Land, politische Anreize, damit Klimaschutz lohnenswert ist, damit Klimaschutz nicht nur Spaß macht, sogar vielleicht Rendite bringt. Das ist doch sinnvoller, als Firmen zu verklagen ohne Aussicht auf Erfolg. Mhm.
Aber Sie haben es ja selber schon angesprochen, quasi die Mutter aller Klimaklagen beim Bundesverfassungsgericht, als eben das Verfassungsgericht gesagt hat, das, was ihr da verabschiedet habt, reicht nicht für den Schutz der Lebensgrundlagen, der in der Verfassung steht. Das ist ja ein ganz wichtiges Urteil gewesen. Also da hat sozusagen der juristische Hebel geholfen, Politik in Bewegung zu bringen.
Das stimmt, Herr Frenzel, aber das ist ein Ordnungsrahmen. Das Verfassungsgericht sagt, der Klimaschutz ist ein übergeordnetes Ziel. Liebe Politik, nun ist es an euch, ihn auszufüllen. Es gibt ja keine konkreten Vorgaben. Und natürlich sagt das Verfassungsgericht nicht, verklagt doch mal alle Firmen, die irgendwie, da müssten wir jetzt Ziegeleien verklagen und dann müssten wir die chemische Industrie verklagen, die den größten CO2-Ausstoß hat. Das macht ja keinen Sinn. Aber der Rahmen ist Gesetz und die Politik muss ihn jetzt ausfüllen. Ich hätte mir auch vom Verfassungsgericht gewünscht, dass es mit Zeitfristen vielleicht verknüpft wird, damit der Druck höher ist. Aber darunter ist es schon Aufgabe der Politik in einer Demokratie und damit der Mehrheiten, jetzt den Weg dahin zu gehen. Und das ist dann Sache von Olaf Scholz und der Ampel. Er kann ja, wenn er will, den Konflikt suchen mit den Liberalen und mit der FDP. Er hat doch die Richtlinienkompetenz. Dann muss Deutschland notfalls entscheiden. Ja, im Zweifel muss er das machen. Oder diese Politik, diese Ampel passt nicht zusammen. Dann müssen sie sich neu zur Wahl stellen und dann kann Deutschland ja grün werden.
Dieses Oder finde ich interessant. Abschließende Frage zu dem Thema. Glauben Sie, wir haben jetzt ein Jahr Legislaturperiode rum, drei haben wir noch. Glauben Sie, dass diese Regierung da deutlich mehr schaffen wird als die GroKos vorher?
Beim Thema erneuerbare Energien, ja, und Klimaschutz, sie müssen ja. Also selbst die FDP-Beton-Fraktion, falls es die so gibt, die weiß ja, dass dieser Umbruch in der Wirtschaft ja sogar gewünscht wird. Wir brauchen eine klimaneutrale Industrie und eine klimaneutrale Wirtschaft. Nur der Weg dahin, über den müssen übrigens beide Seiten diskutieren dürfen. Und da müssen auch die Grünen mal sagen, vielleicht haben wir die Wahrheit nicht gepachtet.
Wir schauen weiter auf den Tag und sehen eine interessante Entwicklung in dem großen Mikado-Spiel, bloß nicht zu früh bewegen, wenn es um Waffenlieferungen für die Ukraine geht. Frankreich und die USA haben ja schon letzte Woche angekündigt, sind damit vorangegangen, Panzer westlicher Bauart zu liefern. Und jetzt, das berichtet Politico, will man in Paris offenbar noch mehr Druck aufbauen, gemeinsam mit Warschau, mit Polen, auf Berlin, dass eben auch die von hier gewünschten Leopard 2 Panzer geliefert werden an die Ukraine. Michael Bröker, Olaf Scholz, Paris macht da auf einmal Tempo, und was macht das mit ihm? Der ist jetzt dann doch ziemlich unter Druck, oder?
Ja, die schlichte Wahrheit ist, Olaf Scholz ist eben nicht abgestimmt mit den Partnern in einem Boot und es geht quasi gleichförmig voran bei der Unterstützung der Ukraine, sondern er wird gedrängt. Mhm. Frankreich hat immer schon gesagt, wir müssen mehr tun, wir müssen schneller machen, und die Amerikaner haben auf Rücksicht auf den großen Verbündeten Deutschland gemeinschaftlich kommuniziert, aber wir wissen durch verschiedene Interviews und Gespräche, zum Beispiel mit der stellvertretenden Außenministerin der USA vor wenigen Wochen hier in Berlin, dass sie sich schon sehr wünschen würde, dass die Marder kommen. 2 Wochen später passierte es dann auch. Also insofern, der Druck ist da und Olaf Scholz ist der Zögerer. Das ist wirklich nicht mehr anders zu diskutieren.
Aber das heißt dann im Umkehrschluss, diese Argumentation, die immer kam von ihm und auch anderen in der Regierung, gerade im Umfeld der SPD, wir wollen keine Alleingänge, wir wollen nicht voranpreschen, war vorgeschoben?
Ja. Ich glaube das wirklich, weil es kann ja trotzdem sein, dass er recht hat. Die tiefe Sorge im Kanzleramt ist Eskalation, dritter Weltkrieg, ein unbeherrschter Gegenschlag, vielleicht atomar von Putin, den wir alle nicht wollen. Und das offizielle Argument ist, wir gehen nur gemeinschaftlich voran. Wenn Olaf Scholz heute Biden und Macron anrufen würde und sagt, pass auf, ich mache den Leopard 1 und 2, dann würden die ja applaudieren. Die würden ihn ja nicht zurückdrängen. Insofern, er könnte ja proaktiv diese Führung annehmen. Das wissen wir aus allen Gesprächen mit französischen oder amerikanischen Partnern, dass Olaf Scholz da der Zögerer und Zauderer ist. Er hat seine Begründung. Ich glaube nur, dass sie falsch ist, weil die Eskalation, die hat übrigens der Kollege Russlands Präsident Putin von Tag 1 an doch schon kommuniziert. Er hat doch gesagt, wir sind Teil dieses Krieges. Er hat die NATO von Tag 1 an als Kriegspartei bezeichnet, auch Deutschland. Insofern brauchen wir nicht jeden Tag neu darüber reden, wie Putin reagiert, sondern wir sollten das tun, was wir inhaltlich für richtig halten.
Zumal, und das ist, glaube ich, auch nochmal ein Grund, warum jetzt Dynamik reinkommt in diese ganze Frage, Russland ja offenbar eine weitere Offensive vorbereitet. Man weiß nicht genau wann, möglicherweise im Frühjahr. Und dann ist natürlich wirklich die Frage für uns, wie gut haben wir der Ukraine geholfen, auf diese Offensive zu reagieren, militärisch?
Ja, am meisten macht mir Sorgen Weißrussland. Wenn dort wirklich von Norden, und das ist dann wirklich fast an der Grenze zu Kiew, es doch nochmal zu einer richtig großen Offensive mit den weißrussischen Brüdern und Partnern Russlands kommt, dann haben wir ein echtes Problem und dann erleben wir die Eskalation. Und deswegen müssen wir versuchen, dass die Ukraine in der Lage ist, diese Offensive überhaupt erst gar nicht möglich zu machen durch Abschreckung.
Mhm. Jetzt ist dann immer mal wieder die Frage, sind wir dadurch eigentlich immer mehr Kriegspartei? Nikolaus Blome hat es gestern in seiner Spiegelkolumne aufgenommen, diese Frage, und hat das im Prinzip jetzt auch durch die Marder-Lieferung, durch die Panzerlieferung, die jetzt zugesagt sind von deutscher Seite, bejaht. Wir sind Kriegspartei.
Ich teile diese Aussage überhaupt nicht, obwohl ich den Kollegen sonst so sehr schätze. Wir sind dann Kriegspartei, wenn völkerrechtlich Soldaten aus NATO-Mitgliedsländern auf dem Boden der Ukraine mit der Ukraine kämpfen. Das ist ein relativer Konsens bei den Völkerrechtlern und Juristen. Und jetzt sind wir so ohnehin Kriegspartei, weil Putin sagt, wir sind Kriegspartei. Ja. Also zwischen diesem rechtlichen Status, den wir nicht erreicht haben, und dem Gefühlten, dass wir es ohnehin sind, liegen ja... Da liegt ja irgendwie die Wahrheit dazwischen. Und wenn wir es ohnehin sind, was Wladimir Putin sagt, ich glaube, dann ist es völlig egal, ob wir einen Schützenpanzer liefern, der auch schießen kann, oder einen echten Kampfpanzer, der richtig schießen kann.
Ich meine, insofern ist es vielleicht eine akademische, auch eine Debatte für Völkerrechtler. Denn ich frage mich an der Stelle auch, wollen wir denn nicht Kriegspartei sein? Denn eigentlich, also vom politischen Impuls her, von der Frage her, auf wessen Seite wir stehen, ist es doch ganz klar, dass wir Partei sind.
Völlig berechtigte Frage. Und wir sind Partei. Wir haben es doch von Tag 1 an gesagt, dass wir Partei sind. Insofern haben Sie völlig recht. Und die Frage ist nur, was folgt aus unserer Rhetorik, aus Sicht der Ukraine übrigens? Und um dieses Land geht es hier. Aus Sicht der Ukraine erfolgt zu wenig.
Mhm. Und die Frage der Eskalation, Sie haben es ja angesprochen, Sie haben ja auch ganz lauter hier die Beweggründe im Kanzleramt erwähnt. Es bleibt natürlich auf dem Tisch. Also diese Eskalationssorge oder auch nicht. Ich frage mich das wirklich auch in der Betrachtung dieser verschiedenen Stufen, die wir jetzt hatten der letzten Monate, ob man sagen kann, dadurch, dass es eben genau so eingespielt ist, dass Putin weiß, wo der Westen steht und wie er handelt, dass wir wissen, wo Russland steht, dass möglicherweise dadurch auch die Eskalation letztendlich kalkulierbarer geworden ist?
Ja, genau. So sehe ich es auch, weil schon der Marder war ja eine befürchtete Eskalation aus dem Kanzleramt her. In jedem Hintergrundgespräch hat uns der Bundeskanzler erzählt, dass das der Schritt zu viel ist. Jetzt heißt es in der Kommunikation der Bundesregierung, nein, es geht nur um schwere Kampfpanzer. Wahrscheinlich wird dieses Tabu dann auch noch fallen. Insofern haben Sie völlig recht. Die Eskalation ist de facto schon erfolgt aus Sicht Putins. Insofern ist es jetzt nur noch an uns zu sagen, was hilft wirklich. Und wenn er jetzt eine technische Argumentation herbeigeführt hat, tut mir leid, aber unsere Marder, die sind sowieso so Schrott und kaputt, die braucht ihr nicht, dann hätte ich ja noch gesagt, okay, das ist fair enough, das ist ein gutes Argument. Aber wenn sie funktionsfähig sind und die Ukrainer sie brauchen und alle anderen Länder auch Osteuropas machen das ja schon, kleinere Panzer, dann sollten wir es auch machen.
Wir haben jetzt hier ein Thema auf dem Tisch, das kann man, Michael Brücker, würde ich sagen, getrost verpasst haben. Ist nicht schlimm, aber es ist einfach auch so eine tolle, traurig lustige Geschichte, die sich da abgespielt hat. Also falls Sie zum Beispiel auf Twitter unterwegs sind oder auf Instagram, dann mag Ihnen ein gewisser Andrew Tate begegnet sein. Der ist vom Beruf Kickboxer und heute vor allem Influencer. Der hat sich um Weihnachten herum eine kleine verbale Schlacht geliefert mit Greta Thunberg, der Klimaaktivistin. Dieser Andrew Tate hatte einen Post abgesetzt mit Fotos einiger seiner schicken, nicht besonders spritarmen Autos und dann auch mit dem Angebot an Greta, er könne ihr gerne noch weitere Infos schicken über den hohen Spritverbrauch und so weiter und so fort. Und richtig schön war Gretas Antwort, oder?
Ja, also schlagfertig ist sie ja wirklich und ich fand in dem Fall auch gerechtfertigt. Ich zitiere sie jetzt aber nicht nochmal.
Ich kann das gerne machen, dann liegt es nicht bei Ihnen. Ne? Sie hat geschrieben, ja bitte, kläre mich auf, schick mir eine E-Mail an smalldickenergy@getalife.com. Also ich übersetze mal frei, kleiner Schwanz, Energie, hast du nichts Besseres zu tun, .com.
Ja, also, dass Sie das jetzt zitiert haben.
Ja, damit ist es ausgesprochen. Ich habe das seitdem, diese Small Dick Energy schwört bei mir seitdem im Kopf so als Standardkommentar für Dinge, die mir nicht gefallen. Dieser Andrew Tate ist heute, das muss ich nochmal dazu sagen, Thema auch, weil er nämlich heute bei der Polizei in Rumänien, wo er gerade zu Hause ist, vorgeladen ist. Es geht da, und da sind wir jetzt schon leider in einem sehr ernsten Bereich wieder, es geht um Vergewaltigungsvorwürfe. Und jetzt finde ich es interessant, darüber können wir auch gerne mal sprechen. Dieser Mann, Andrew Tate, ist 36 Jahre jung und er ist also ganz klassisch nicht der alte weiße Mann, der ja immer als das Problem ausgemacht wird. Positiv formuliert. Man könnte auch sagen, da setzt sich was in der jungen Generation fort, von dem man eigentlich gewünscht hätte, dass es weg ist.
Aber er ist auch keiner mehr der ganz jungen Männer, über die wir jetzt in diesen Tagen auch reden müssen. Also ich finde, der alte weiße Mann, da diskutiert man ja über Sturheit, über inhaltliche Sturheit. Der möchte bestimmte Themen nicht mehr. Und Herrenwitze sind aus meiner Sicht auch manchmal, es ist ja noch kein tätlicher Übergriff. Was dieser Mann hier gemacht und gesagt hat, ist ja eigentlich nur ein Symbol für eine junge Männlichkeit, die völlig Testosteron gesteuert, vielleicht versucht, alte Rollenbilder, die schon die eigenen Eltern nicht mehr durchhalten konnten, krampfhaft zurückzuholen, und da empfindet man eigentlich Mitleid, wenn es nicht zu dramatischen Taten kommen könnte. Also insofern, wir müssen über toxische Männlichkeit reden, sicherlich in diesem Land. Ich glaube aber nicht, dass es die alten weißen Männer sind.
Mhm. Dazu kleiner Seitenpfad, den man heute, glaube ich, ganz gut aufmachen kann. Ein sehr schöner Text von Nils Minkmar in der Süddeutschen Zeitung, der nämlich genau diese Generationenfrage aufstellt. Ne? Macht das eigentlich Sinn, dass wir immer so versuchen, so Label raufzudrücken? Die jungen Leute sind die, die fürs Klima eintreten. Die alten Boomer, diejenigen, die auf der Bremse stehen. Ne? Jetzt bei dieser Männlichkeitsthematik merken wir ja auch, das geht kreuz und quer. Das ist vielleicht dann auch eher eine Milieufrage, wie man aufgewachsen ist, wie man geprägt ist.
Also Nils Minkmar ist wirklich ein kluger Kollege. Ich glaube trotzdem, in einer Sache hat er nicht ganz recht. Ja, diese Generationenlabels sind teilweise Unsinn und irrlichternd, aber wir haben ein Problem mit Heranwachsenden schon. Wir haben ein Problem mit Gewaltbereitschaft bei jungen Erwachsenen, und das ist ein männliches Problem und kein Frauenproblem. Und ich glaube, wir waren auch halbstarke. Ich war auch wahrlich, wirklich kein Genuss für meine Eltern oder meine Mitschüler, als ich 14, 15, 16 war. Aber wenn jemand auf dem Boden liegt, was da wird hier draufgetreten. Also die Szenen, die man manchmal auf Polizeivideos erlebt, ist eine enthemmte Gewaltkriminalität bei ganz, ganz jungen Männern, die offenbar ihren Überschuss an Testosteron durch solche Taten. Und ich glaube, das war früher in der Gewaltverherrlichung nicht so da. Obwohl es natürlich dieselben testosterongesteuerten Probleme bei jungen Heranwachsenden gab, die sich wichtiger fühlten wollten und Gangmitglieder sein wollten und so, das habe ich auch alles erlebt. Aber ich finde es schon erstaunlich, was an Gewalt, an enthemmter Gewalt inzwischen bei 14- bis 18-Jährigen, 19-Jährigen möglich ist.
Mhm. Okay, aber das also...
Was übrigens Soziologen sagen, also das ist jetzt keine persönliche These von mir.
Ich meine, man müsste ja eigentlich davon ausgehen, dass die Geschichte in der Hinsicht eine Geschichte des Fortschritts ist, also gerade auch in Gesellschaften...
aber das ist es ja gar nicht, die Leute rauchen wieder... Wo ist eigentlich der Fortschritt bei den jungen Leuten? Die rauchen plötzlich wieder.
Ja,
die jüngste Studie für letzte Woche, ich habe leider auch geraucht, schlimm genug, viel zu lange. Aber letzte Woche die Studie des Spiegel, dass plötzlich die jungen Leute wieder anfangen zu rauchen. Wo ist eigentlich die Geschichte des Fortschritts?
Jetzt müssen wir aber aufpassen, dass das hier nicht so eine Tonlage, nein, das ist auch nicht so eine Tonlage, kriegt diese jungen Leute.
Ja.
Und ich möchte das mal untermauern mit der Stimme von Christoph May, der ist Gründer des Instituts für kritische Männerforschung. Mit dem haben wir heute Morgen hier im Deutschlandfunk Kultur gesprochen über genau diesen Andrew Tate-Fall, der das aber ein bisschen weitet, auch jetzt generationenmäßig durchaus in die Altersgruppen, die hier auch versammelt sind.
Ja, wir müssen nicht nur zu Trump, Putin, Bolsonaro schauen. Wir haben ja auch in Deutschland viele Beispiele. Die Junge Union stimmt geschlossen gegen die Frauenquote. Nehmen Sie den Alltagssexismus von Christian Lindner oder der krasse Antifeminismus bei den Nazis, der jungen AfD bis zu den Identitären. Also die haben allesamt von den Alten gelernt. Die sind begeistert vom Sexismus und von der Anti-Gender-Rhetorik von Friedrich Merz zum Beispiel, Wolfgang Kubicki. Die lieben diese Altherrensprüche von Markus Söder und ja, die vergöttern die Brandreden von Höcke, in denen er eine wehrhafte Männlichkeit fordert.
Also wenn man diesem Gedanken folgen will, dann weiß man, woher es kommt.
Einspruch, euer Ehren, Einspruch, euer lieber Herr May. Also jetzt vergleicht er eine inhaltliche Begründung gegen die Frauenquote, die man übrigens mit vielen guten Gründen auch tatsächlich argumentieren darf. Das tun übrigens auch junge Frauen, die hat er jetzt gerade nicht erwähnt. Vergleicht er mit irgendwelchen perversen Sexualstraftätern oder Höcke-Fanatikern. Also bei aller Liebe, da hat er gerade Leute und auch Positionen in einen Topf geworfen. Das geht aus meiner Sicht so nicht. Natürlich haben wir ein Problem mit jungen Männern. Übrigens auch, warum? Weil sie merken, dass die jungen Frauen an ihnen vorbeieilen. Im Studium, in der Schule, man sieht es an den Abschlüssen, an den Noten, an den Karrierechancen. Wir haben schwierige Zeiten für junge Männer, die es offenbar nicht schaffen, ihren Platz in der Gesellschaft durch Leistung oder so zu erzeugen, aber das warum? Alles zusammenzuschmeißen, ist schon eine sehr gewagte These. Wer gegen die Frauenquote ist, ist noch lange kein Höcke-Fanatiker.
An dem Punkt bin ich einverstanden mit Ihnen. Hat mich auch ein bisschen gewundert bei dieser Aufreihung. Aber was Sie da gerade beschrieben haben, diese Phänomene, ja, also dass die jungen Frauen vorbeiziehen, da stellt sich ja wieder die Frage nach dem Warum. Also und wieder meine Hoffnung nach gesellschaftlichem Fortschritt und auch nach Prägung. Also wenn man merkt, Gesellschaften, die tendenziell emanzipierter sind als frühere Gesellschaften, das müsste ja eigentlich ein positives Ausstrahlungsfeld
haben. Ist es ja auch, aber eben nur einer, es ist es ja auch. Aber viele sehen sich dann als Verlierer. Natürlich ist die Emanzipation und dass immer mehr Frauen immer mehr Chancen haben und in Richtung Gleichberechtigung, wie wir es endlich vielleicht irgendwann auch mal in diesem Land schaffen. Das ist eine so segenswerte Entwicklung. Aber es gibt eben auch Verlierer. Und das sind junge Männer, die merken, also mein Vater hatte noch mehr zu sagen. Ich aber jetzt nicht mehr. Ich muss mir auch überlegen, was ich soziologisch, politisch, bildungspolitisch mit jungen Männern machen, die nicht klarkommen und dann eben abdriften in Fanatismus, in Gewalt, in welche Strukturen auch immer. Wir haben ein Thema mit Jungen, die nicht mitkommen. Und das wird wahrscheinlich die soziologischen Studien der nächsten Jahre wird das beschäftigen, ohne dass man deswegen den Fortschritt für die Frauen ja diskreditiert. Darum geht es ja nicht, sondern ich muss halt gucken, bei allen Entwicklungen gibt es immer auch Verlierer.
Michael Brücker ist mein Gast heute hier im Deutschlandfunk, Kulturjournalist und Autor. Und ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit geht, vielleicht einer der Letzten, der noch Verständnis für Christian Lindners Immobiliengeschäfte hat. Oder?
Ich habe zunächst erstmal kein Verständnis für den Rechtsstaat in Berlin gerade, wenn nämlich die Prüfung eines Anfangsverdachts von möglichen Ermittlungen bereits an die Presse durchgestochen wird, dann habe ich das Gefühl, dass eventuell gar keine Ermittlungen mehr kommen und erst recht keine Ermittlungen gegen Christian Lindner am Ende positiv beschieden werden. Dafür ist mir das kurz vor der Wahl ein wenig zu früh an die Öffentlichkeit geraten. Wir kennen dieses Muster aus dem Bundestagswahlkampf für Olaf Scholz, einen CDU-nahen Staatsanwalt in Osnabrück erleiden musste, der plötzlich meinte, man müsse eine Razzia im Bundestag Bundesfinanzministerium machen. Also ich bin mir nicht sicher. Christian Lindner ist doch nicht so doof und nimmt wirklich marktübliche Konditionen von einer Bank bei seinem Hausbau nicht an, sondern lässt sich irgendeinen Rabattdeal machen, nur weil er da mal ein Grußwort gehalten hat. Welche Bankvorstände machen denn so einen idiotischen Quatsch? Also ich kann mich täuschen, aber ich habe das Gefühl, an dieser Geschichte ist am Ende aller Ermittlungen nichts dran. Und dann wird es eine ganz kleine Meldung unten rechts irgendwo auf der letzten Zeitungsseite sein.
Also gestern war es beispielsweise der Aufmacher des Tagesspiegel, diese ganze Thematik, ne, der Hauskauf, Sie haben es angesprochen, der Hauskauf in Berlin finanziert mit einer Bank. Und dann eben, und das ist natürlich so eine, sagen wir mal, zumindest ungünstige Überschneidung. Der Kreditdeal war eigentlich schon abgeschlossen, noch bevor er Minister wurde. Dann gab es aber eben nochmal 450.000, die in die Grundschuld eingetragen wurde, als er schon Minister wurde. Und dann hat er in der Zwischenzeit eben auch ein Grußwort gehalten bei dieser Bank, BB Bank, im Süden Deutschlands. Im Süden würde man sagen, Geschmäckle.
Also ja, vielleicht das am ehesten ja, aber ich kenne sehr viele sozialdemokratische und grüne Beamte, die alle ihre Häuser bei der BB Bank finanzieren lassen, weil das ist die klassische Bank für Beamte. Ich habe übrigens bei dieser Bank keinen Kredit bekommen, obwohl sie wirklich tolle Konditionen hat, weil ich ein ganz normaler Angestellter eines privatwirtschaftlichen Unternehmens bin, aber das mal dahin gesagt, Christian Lindner war in seiner Oppositionszeit der Nebenverdienstkönig im Deutschen Bundestag. Der hat für zumindest fast jede Bank hat der Reden gehalten für sehr hohe Summen, richtig hohe Summen. Und wahrscheinlich hätte er dann...
Vielleicht ist das der Skandal eher.
Ja, aber das ist alles aufgearbeitet. Bei Abgeordnetenwatch und so war Christian Lindner immer der König, der wirklich von jeder Bank Tausende von Euro kassiert hat. Also der dürfte eigentlich gar keinen Bankkredit mehr annehmen, denn er hat für jede Bank wahrscheinlich schon mal irgendwo irgendwann einen Vortrag gegen Geld gehalten.
Mhm. Aber glauben Sie, dass es da ein Phänomen gibt... Diese kleine Vermutung habe ich, dass es natürlich was anderes ist, wenn ein Christian Lindner einen solchen Vertrag, Kreditvertrag haben möchte. Sicherlich nicht, weil er mal ein Grußwort gehalten hat, aber weil er eben natürlich die Zugänge hat. Und da sind wir eher schon beim Thema Klassismus in Deutschland, ne? Also diese Frage, wer hat die Zugänge? Wer kriegt dann auch so eine relativ teure Immobilie?
Aber das ist genau die Frage, Herr Frenzel. Das ist doch die entscheidende Frage. Hätte diese Bank diesen Christian Lindner auch finanziert, wenn er ein ganz normaler Beamter gewesen wäre? Ja oder nein? Mhm. Ich kann nur sagen, wenn man sich mal bei den Banken umhört, was dort für knallharte Compliance-Regeln im Vorstand gelten. Wenn die das nur ein einziges Mal machen, nämlich einem Politiker, weil sie sich irgendwann von ihm was erhoffen, dort Konditionen zu vergeben, die er normalerweise nicht kriegt, kann die Bank, wenn das öffentlich wird, eigentlich dicht machen. So ein Skandal hat die an der Backe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die so dämlich sind, das gemacht zu haben. Aber Sie haben völlig recht. Geschmäckle hat das, weil es muss natürlich dann auch am Ende wirklich aufgeklärt werden.
Also ich meine, ne, einfach die relativ einfache Entscheidung, wenn man auch bei vielen Banken Grußworte hält und auch als Minister gehört das ja auch dazu, ne? Also ich meine, das ist auch eine Aufgabe, so öffentlich aufzutreten, aber dass man dann gerade vielleicht bei der Bank, bei der es immerhin um einen Betrag von, wo sind wir jetzt?
Bei zwei Millionen
sind, dass man da sagt, ah, das kann vielleicht ein Staatssekretär machen. Ich weiß nicht, ob es der große Unterschied wäre unterm Strich, ne? Oder ob man da nicht auch. Aber ich meine, wir sind ja ein gebranntes Land, was so Spitzenpolitiker und Immobilienfinanzierung angeht. Wir haben darüber mal einen Bundespräsidenten verloren.
Richtig, und das war auch eine übertriebene mediale Begleitung seiner Skandale. Ich halte ihn für keinen guten Bundespräsidenten. Es gab viele Gründe, um mit ihm kritisch umzugehen. Aber das, was teilweise zu einem Skandal hochgejatzt wurde, war keiner. Und wir müssen irgendwann aufpassen, lieber Herr Frenzel, dass wir überhaupt noch Menschen bekommen, die in die Politik gehen wollen. Weil wir beide machen auch Journalismus. Ich kenne Dutzende Manager und Unternehmensmenschen, die alle niemals in die Politik gehen wollen. Ja, warum? Genau wegen solcher Dinge.
Tja, Michael Brücker. Das ist ein Punkt. Wir werden weiter drauf schauen. Wer weiß, was noch rauskommt an dieser Stelle. Möglicherweise haben Sie vollkommen recht und es ist dann nur noch eine kleine Meldung. Bei Christian Wulff war natürlich auch das Problem des Krisenmanagements, dass er das nicht besonders klug
gemacht hat. Das ist ja oft so. Die Affäre ist nicht das Thema, sondern wie man damit umgeht. Ne?
Das führt mich zum Ende unseres Gesprächs, weil das war nämlich auch ungefähr die Zeit, als wir uns das erste Mal begegnet sind. Das will ich den Hörerinnen und Hörern gerne noch mitgeben. Haben wir nämlich vorhin festgestellt. Unsere erste Begegnung war an einem besonderen Ort dieser Welt, nämlich in Nordkorea.
Ich werde es nie vergessen, wie wir mit Theo Zwanziger, dem damaligen DFB-Chef, und Claudia Roth, der heutigen Kulturstaatsministerin, auf einer Art Wohlfühlreise nach Nordkorea ging, um uns als Gastgeberland für die Frauenfußball-WM vorzustellen. Es war eine der verrücktesten Reisen, die wir beide wahrscheinlich je gemacht haben. Ne?
Absolut, absolut. 48 Stunden Pyongyang.
Fangen wir mal wieder hin, Philipp. Es hat sich ja nichts verbessert leider in diesem Land.
Das ist wahr. Unsere Reise hat in dem Sinne nichts geholfen. Michael Brücker, aber Ihr Besuch hier heute war mir eine große Freude und hat uns geholfen bei der Sortierung der Themen des Tages. Danke, dass Sie da waren.
Vielen Dank für die Einladung, war eine große Ehre.